Vor 2 Jahren war ich für einige Wochen in einer Kommunität in Israel, in Latrun, der Jesusbruderschaft. Und am Ostermontag vor 2 Jahren ging ich etwa 1 Kilometer eine sehr befahrene Landstraße entlang von dieser Kommunität Latrun nach Emmaus. Einem Ort jedenfalls, der bekannt ist als Emmaus. Es gibt mehrere Orte, wo man vermutet, dass es das alte Emmaus sei. Und dieses Emmaus ist 160 Stadien von Jerusalem entfernt. Das sind 30 Kilometer. Und es gibt unterschiedliche Handschriften. Manche sprechen von 60, manche von 160 Stadien. Und dieses Emmaus liegt also 160 Stadien, also 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort hatte ich mich mit 2 Schwestern der Kommunität von Emmaus verabredet. Und die haben mich dann mit sehr vielen Lebensmitteln in ihren Kleinbus gepackt. Und dann sind wir nach Abu Ghosh gefahren, das ist so 20 Kilometer entfernt, auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort unterwegs, als wir mit dem Kleinbus dort unterwegs waren, winkte eine Frau. Wir hielten an und sie sagt, ja, sie kann nicht weitergehen, irgendwie ihr versagen die Beine. Und natürlich haben wir sie eingeladen oder die Fahrerin hat sie eingeladen mitzufahren. Sagt sie, ja, also mein Mann ist auch noch dabei. Und wir haben gerade noch einen Mönch aufgegabelt, der hier die Straße entlang ging. Der kam also auch mit rein. Und es wurde recht eng. Wir waren dann zu viert auf der Rückbank. Und dann saß ich also eingeklemmt zwischen einer Nonne und einem Mönch und hatte eine solche enge ökumenische Gemeinschaft wie nie zuvor. Und dann sind wir noch ein Stückchen weitergefahren und dann kamen wir an den Ort, wo wir hin wollten und wo die ganzen Lebensmittel ausgeladen wurden, weil nämlich eine Pilgergruppe sich früh morgens auf den Weg gemacht hatte in Jerusalem und das war sozusagen der Zwischenstopp nach 10 Kilometern. Und dann habe ich erstmal mitgefrühstückt, um dann mit ihnen weiterzuwandern, die nächsten 20 Kilometer nach Emmaus. Und es begann schon interessant. Wir saßen auf der Straße, so auf dem Bürgersteig, und ich war mit 3 jungen Frauen aus der Slowakei dort zusammen, die sagten, ja, wir sind hier nach Israel gekommen und sind auf der Wanderschaft, waren schon in der Wüste und wollen unseren Glauben vertiefen. Und dann machten wir uns auf den Weg über das jüdische Hügelgebirge. Ich hatte euch ein Foto mitgebracht, aber der Beamer mag das nicht und kann es deshalb leider nicht zeigen. Über dieses hügelige Gebirge hin Richtung Küste. Und unterwegs bin ich mit mehreren Leuten ins Gespräch gekommen. 2 Deutsche, ein Christ und der andere sein Freund, den er mitgenommen hatte, der mit Glauben wenig zu tun hatte. Und wir hatten interessante Glaubensgespräche dort unterwegs, auf dem Weg nach Emmaus. Oder eine Französin, eine Journalistin, die sich mehr aus beruflichen Gründen für den christlichen Glauben interessierte und deswegen diesen Weg von Jerusalem nach Emmaus mitging. Und so ganz unterschiedliche Menschen oder ein junger Mann aus Burkina Faso, der sich vorbereitete aufs Priesteramt und jetzt diesen Weg dort mitging von Jerusalem nach Emmaus. Und dann dort angekommen, haben wir einen Gottesdienst gefeiert auf Arabisch, Französisch, Englisch. Und im Abschluss dieses Gottesdienstes, als wir Abendmahl miteinander feierten, da hat mir dann der arabische Bischof Matsutu das Brot und den Wein gereicht. Und dachte ich, ja, es ist Jesus, der mir durch ihn diesen arabischen Bruder jetzt Brot und Wein reicht. Und er ist unsichtbar anwesend. Ich lese uns aus Lukas 24, Abvers 13. Und sieh doch, am selben Tag waren 2 Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 160 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Kleopas und Simeon, wie andere Erzählungen sagen, waren in Jerusalem dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, als ihr Glaube sozusagen starb und sie verlassen Jerusalem. Sie verlassen die Gemeinde, die Jünger, sie wissen nicht, wie sie das einordnen sollen, den toten Messias, alle Hoffnung ist zerstoben und sie gehen zurück in ihr altes Leben, gehen nach Emmaus und unterwegs sprechen sie über vieles, was passiert ist. Sie versuchen zu verstehen, Jesus zu verstehen, aber er ist tot. 1000 Fragen, keine Antworten und ihr Glaube ist zerbrochen. Was soll man auch mit einem toten Jesus anfangen, mit all den großartigen Worten, die er gesagt hat? Und wo sie dachten, das wird sich zu unseren Lebzeiten erfüllen. Gott wird seine Herrschaft sichtbar aufrichten in Israel und für alle Welt. Und dann ist alles vorbei. Und da ist eine unglaubliche Mischung von Gefühlen. Sie sind voller Trauer, sind auch enttäuscht. Ganz viele Fragen, hat Jesus sie getäuscht? Haben sie sich geirrt? War er gar nicht der von Gott Gesandte? Das kann doch auch nicht sein. Die Wunder, die er getan hat und die Worte waren so direkt von Gott und haben sie erreicht. Und so wandern sie diese 30 Kilometer nach Emmaus, die Hügel herab in Richtung Küste. Und sie gehen dem Sonnenuntergang entgegen, dem Dunklen, und lassen Jesus hinter sich. Und dieses Bild, was wir vorhin schon gesehen haben, das zeigt es ja, ein Fremder gesellt sich zu ihnen. Auf diesem Bild ist nur ein leichter Umriss erkennbar. Wir wissen, dass es Jesus ist, aber sie wissen es nicht. Es ist ein unbekannter Fremder. Und jetzt ist es ja spannend, was macht Jesus in dieser Situation? Er geht einfach mit. Zunächst mal sonst gar nichts. Und dann heißt es in diesem Bibeltext, es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt. Jesus könnte es doch ganz einfach machen, oder? Hurra, da bin ich. Oder fromm gesagt, Halleluja, ich bin gegenwärtig. Macht er aber nicht. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch so einfach. Offensichtlich will Jesus gar nicht von ihnen zunächst erkannt werden. Ich glaube, da steckt eine wichtige geistliche Wahrheit drin. Manchmal geht Jesus ganz bewusst unerkannt an unserer Seite. Er zeigt sich nicht und er möchte sich auch nicht zeigen und wir nehmen ihn nicht wahr. Es gab sicherlich Situationen in deinem Leben, wo du dachtest, Jesus ist nicht da. Vielleicht sogar den Gedanken hattest, habe ich mich doch irgendwie geirrt mit der ganzen Glaubensgeschichte? Habe ich mir was vorgemacht, mich getäuscht? Jesus, wo bist du? Er scheint tot zu sein. Ich glaube, dass jeder, der ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, solche Erfahrungen kennt. Und Jesus trotz Gebeten sich nicht zeigt und sich nicht bemerkbar macht. Und ich glaube, das ist auch ein geistlicher Übungsweg, den Jesus uns zumutet, sozusagen im Ungewissen weiterzugehen mit ihm, damit unser Vertrauen wachsen kann. Nicht nur da, wo wir klare Zeichen haben und voller Überschwang in unserem Glauben sind. Es heißt weiter, von dem unbekannten Fremden, dass er gute Fragen stellt. Jesus fragte sie: Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Sie blieben traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Da sagten sie: Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wird. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Jesus stellt nur Fragen, wie ein guter Seelsorger, der erstmal die Möglichkeit gibt, sich alles von der Seele zu reden. Das, was passiert ist, das, was sie bewegt, ihre Trauer, ihre gestorbenen Hoffnungen, auch ihr bisheriges Verständnis von Jesus. Das wird ja deutlich hier. Jesus war für sie ein Prophet. An den haben sie bisher geglaubt, an den Propheten Jesus. Ein Wundertäter, einer, der starke Worte von Gott her hat. Und dann dieses Ende. Und da sind ihre ganzen Erwartungen zerbrochen. Das hat sie enttäuscht. Erlösung haben sie sich anders vorgestellt. Merken wir, die inneren Erwartungen, die Kleopas und Simeon hatten, die haben ihnen den Blick für Jesus verstellt. Auch das so ein Merkposten für uns. Manchmal haben wir Erwartungen an Jesus, die er enttäuscht. Damit unser Bild von ihm sich verändert, damit es größer wird. Für die beiden, damit er nicht nur ein Prophet bleibt, damit sie mehr verstehen, warum der Messias leiden und sterben musste und dann auferstanden ist. Und ich denke, du kennst das auch aus deinem Leben, dass du Jesus nicht verstehst in dem, was in deinem Leben passiert. Da passieren Dinge, die dich niederdrücken. Du betest und da ist Funkstille. Es kommt nichts zurück. Du erwartest, dass du gesund wirst oder jemand, für den du betest, dass sich eine Situation verändert, in deinem eigenen Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, und Jesus greift nicht ein. Und dann bist du enttäuscht von ihm. Es passt nicht zu dem Jesus, der hier Sonntag für Sonntag verkündigt wird, von dem du liest in der Bibel, was er alles getan hat. Du hattest andere Erwartungen und Hoffnungen. Und auch das mutet uns Jesus manchmal zu, dass er unerkannt bleibt, damit wir ihn noch anders kennenlernen. Und damit wir nicht stehen bleiben und weitergehen, auch im Glauben, obwohl wir ihn nicht verstehen. Osterleute gehen weiter. Und dann heißt es in dem biblischen Text, wie sie weiter erzählen, die beiden. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Was die Frauen erzählt haben von dem Engel, der gesagt hat, Jesus lebt, das hat die Jünger aus der Fassung gebracht. Luther übersetzt, es hat sie erschreckt. Es hat ihnen gar keine Hoffnung gemacht. Und sie glauben ihnen einfach nicht, den ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu. Und ein paar Verse vorher in Lukas 24 heißt es, als die Frauen kommen und es den Aposteln, den anderen Jüngern auch sagen, da heißt es nur ganz lapidar, als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Auferstehung ist unglaublich, weil wir keine Erfahrung mit Auferstehung haben. Es gibt keine Parallelerfahrung in unserem Leben oder bei anderen Menschen. Die Griechen hatten sich die Vorstellung, da hatte sich die Vorstellung entwickelt, dass die Toten in irgendeinem Totenreich im Hades sind und ein Schattendasein haben. Nichts von Auferstehung. In der jüdischen Gemeinde hatte sich der Glaube entwickelt, noch nach dem Alten Testament, dass es Auferstehung gibt, aber erst im Jenseits. Da werden die Gerechten auferstehen, die anderen nicht in der jenseitigen Welt. Die Buddhisten und die Hindus haben die Vorstellung entwickelt, dass der Einzelne sich auflöst und sozusagen im Weltatem, was man auch göttlich nennen kann oder Transzendenz, sich irgendwie auflöst wie ein Tropfen im Meer. Nichts von Auferstehung. Im Gegenteil. Und Materialisten, für die bleiben die Atome übrig und die vermischen sich wieder mit der Erde und bieten den Pflanzen gutes Wachstum und fügen sich ein in den Kreislauf der Natur. Tod ist tot. Und dann bleiben Erinnerungen und heutzutage auch eine Menge Fotos in der Cloud. Und es gibt auch Leute, die haben die große Hoffnung, dass es doch irgendwie auf dieser Erde weitergehen müsste, und die lassen sich dann einfrieren und hoffen, dass sie irgendwann aufgetaut werden und dass das Ganze klappt. Auferstehung ist einmalig. Auferstehung ist unglaublich in der Menschheitsgeschichte, weil das bedeutet, der Tod ist besiegt. Wenn das einmal geschieht, dass der Tod besiegt ist, dann kann es immer wieder passieren. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so unverständig und im Herzen so träge, an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Schon ein hartes Wort, was Jesus hier sagt. Warum seid ihr so unverständig und habt ein so träges Herz und einen so kleinen Glauben? Und wie wird das Herz weit gemacht? Wie wird unser Verstehen vergrößert? Wie wächst unser Glaube? Jesus gibt sich immer noch nicht zu erkennen, sondern er macht mit ihnen eine Bibelarbeit. Er schaut mit ihnen in das Alte Testament, von Mose bis zu den Propheten, und zeigt ihnen Zusammenhänge in der Heiligen Schrift auf. Und damit bringt Jesus ihren Glauben in einen größeren Horizont. Dass Gott schon von Anfang an das Heil für die Menschen wollte. Und dass viel Geduld nötig war auf diesem Weg seines Volkes. Ja, und dass ein Messias angekündigt war. Manche Aussagen, die auf Jesus zutreffen, manche Aussagen, die man so oder so deuten kann. Es wird offen gelassen in diesem Bibeltext, welche Bibelstellen Jesus auslegt. Im 5. Buch Mose heißt es, dass Gott die Macht hat, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und umgekehrt genauso, Leben zu nehmen und auch Leben wieder zu schenken. In dem Psalm wird oft davon gesprochen, dass Gott die Macht über das Totenreich hat. Auch dahin reicht seine Macht. Und wir kennen die Stelle aus Jesaja, diese berühmte Stelle von dem leidenden Gottesknecht, den wir auf Jesus deuten. Und vielleicht hat Jesus diese Stelle auch ins Gespräch gebracht. Dass dieser so unbekannte Knecht dort im Jesaja-Buch, dass er das ist. Auf wen sollte es sonst zutreffen? Der leidet, um Erlösung zu bringen. Oder vielleicht hat er sie auch hingewiesen auf den Psalm 22. Diesen Psalm, von dem nur zitiert wird in den Evangelien, sozusagen der erste Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Psalm hat Jesus gebetet. Lest ihn mal, das ist ja der Psalm vor dem Psalm 23, der so bekannt ist. Der beginnt mit diesem Klagen eines Leidenden, eines Einsamen. Jemand, der zur Seite geschoben wird, der nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, der verschmachtet ist. Aber dieser Psalm endet damit, dass alle Völker Gott anbeten werden und dass auch die, die im Totenreich sind, ihn anbeten werden und dass die Gerechtigkeit Gottes von Generation zu Generation weitererzählt werden wird. Und vermutlich hat Jesus diesen ganzen Psalm am Kreuz gebetet, bis zum Schluss. Und wenn nicht, dann wusste Jesus, wie dieser Psalm ausgeht. Dass er nicht bei mein Gott, warum hast du mich verlassen, stehen bleibt. Und so erklärt er ihnen, der Messias muss durch Leiden und Sterben hindurch zur Herrlichkeit durchdringen. Gott gibt ihnen die Hände der Menschen, um seine Stärke über den Tod zu zeigen, über Tod und Sünde und Teufel und alle Gegenmächte, dass er ein Gott des Lebens ist, ein Gott der Auferstehung und dass nichts Jesus im Tod halten konnte. Gott hat die Macht über den Tod, das zeigt er durch die Auferstehung Jesu endgültig und so klar, wie man es nicht klarer zeigen kann. Und auch hier kürzt Jesus es bei diesen beiden, mit denen er unterwegs ist, nicht ab, indem er sich einfach zeigt. Sondern er möchte ihnen die größeren Zusammenhänge des Reiches Gottes zeigen. Die größeren Zusammenhänge von Gottes großer Geschichte mit seinen Menschen. Er möchte, dass sie die Erlösung verstehen. Und nicht einfach nur, ach, Jesus ist wieder da, es ist alles so wie vorher. Nein, es hat sich so viel verändert, dass der Erlöser sein Leben gab aus Liebe und uns befreit. Und es hat sich so viel verändert seit der Auferstehung, dass es nicht einfach nur ein Glaube ist, der zurückgeht und da bleibt, wo er vorher war. Sie sollen den Sinn des Ganzen verstehen. Auch hier wieder so ein Merkposten für unseren persönlichen Glauben. Persönliche Erfahrung mit Jesus zu machen, ist etwas sehr, sehr Wertvolles und etwas sehr Kostbares. Und wir freuen uns immer, wenn wir auch im Gottesdienst, auch spontan oder in einem Gespräch, von jemandem eine persönliche Erfahrung hören, wie er Jesus erfahren hat in seinem Leben. Aber ich möchte eine kritische Anmerkung an der Stelle machen. Wir leben in einer Zeit, es ist der Zeitgeist, wo Erlebnis und Erfahrung zählt. Und manchmal prägt uns das so sehr, dass wir meinen, nur die Erfahrung zählt. Und wenn jemand seinen Glauben nur auf seine eigene Erfahrung aufbaut, dann hat er ein ganz, ganz schmales Fundament. Und wenn du nur auf deine Erfahrung aufbaust, dann stehst du auf sehr wackeligem Grund. Das wäre so wie ein Wissenschaftler, der nur seine eigenen Forschungen kennt. Das wäre so wie ein Arzt, der nur seine eigenen Erfahrungen kennt, was er mit seinen Patienten so ausprobiert hat. Ich würde einen großen Bogen um einen solchen Arzt machen. Oder einen Chirurgen, der mal so operiert und dann so seine Erfahrungen macht. Das wäre wie ein Reisender, der über das Land, das er bereist, null Ahnung hat. Weder eine Landkarte noch irgendwelche Informationen sich besorgt hat. Er kann viele Erfahrungen machen, er kann aber auch nicht nur gute Erfahrungen machen. Und so ist ein Christ, der nur auf seine eigene Erfahrung vertraut. Er hat einen sehr engen Horizont. Und deswegen lässt Jesus sie nicht gleich eine Erfahrung machen, sondern er spricht mit ihnen von Mose bis zu den Propheten über das, was Gott schon gesagt hat, was er getan hat. Er erinnert sie an all das, damit sie die größeren Zusammenhänge verstehen und damit ihr Glaube ein anderes Fundament hat, ein größeres Fundament. Vor uns haben Menschen schon geglaubt. Generationen haben Erfahrungen mit Gott gemacht, mit Jesus gemacht. Die können uns eine ganz große Hilfe sein, dass wir nicht nur auf uns selbst angewiesen sind. Also wenn du weitergehen willst mit Jesus, nicht da stehen bleiben, wo du stehst, dann ist die Bibel für dich unersetzbar. Das macht manchmal Mühe, darin zu forschen. Auch die Aussagen über Jesus im Alten Testament, die findet man nicht einfach so, indem man die Bibel aufschlägt. Das ist schon ein Forschen der Zusammenhänge und ein Verstehen wollen. Und auch das, was wir über Jesus wissen, wissen wir nur durch die Augenzeugen, die dabei waren, die es uns berichten. In den Evangelien und dann, wie es weiterging in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Und dann kriegt unser Glaube einen größeren Horizont. Wir verstehen Jesus besser. Auch in den Bereichen, wo wir bisher keine Erfahrung gemacht haben. Dann wird unser Herz und unser Verstand weit. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibe doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte? Sie haben Jesus vorher nicht erkannt. Die Ähnlichkeit muss nicht offensichtlich gewesen sein mit dem Jesus, den sie kannten. Und als er das Brot bricht, da erkennen sie ihn. Und ich glaube, ohne die Vorbereitung, dass Jesus ihnen größere Zusammenhänge erklärt hat, was sein Sterben bedeutet und warum er da durchgehen musste, hätten sie vielleicht aus dieser einfachen Geste gar nichts erkannt. Aber so merkten sie auf einmal, da passt etwas zusammen und blitzartig erkennen sie, das muss Jesus sein. Nicht, weil sie plötzlich in seinem Gesicht ihn gesehen haben, sondern es steht einfach nur beim Brechen des Brotes. Und was macht Jesus? Och, der verschwindet einfach wieder. Er möchte, dass sie ohne zu sehen glauben lernen. Das wird die nächste Etappe sein, dass sie das Vertrauen einüben, mit dem Jesus, der unsichtbar neben ihnen hergeht, dem unsichtbaren Begleiter. Und das übt er ja auch mit uns ein, dieses Vertrauen. Und wo auch immer du hingehst, ist Jesus an deiner Seite. In welche Situation auch immer du kommst, er ist der unsichtbare Begleiter. Ob du ihn erkennst oder nicht erkennst, er ist da. Darauf kannst du dich verlassen. Er verlässt dich nicht. Und das ist unabhängig von deinem Empfinden und ob du ihn wahrnimmst. Selig, wer nicht sieht und doch glaubt. Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit den anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Sie hatten die Gemeinschaft der Glaubenden verlassen. Und jetzt, nachdem sie Jesus erlebt hatten, gehen sie so schnell sie können wieder zurück, noch in der Nacht, nach Jerusalem. Und jetzt gehen sie nicht dem Sonnenuntergang entgegen, sondern dem Sonnenaufgang. Sie gehen in die Gemeinschaft der Glaubenden zurück und werden dann selbst zu Zeugen der Auferstehung. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen.